Willkommen zur dritten Folge von The Real Pain, dem Podcast für alle, die wissen, dass Immobilien mehr mit Schweiß, guten Nerven und Finanzamt zu tun haben, als mit finanzieller Freiheit in 3 Monaten.
Ja, danke Sandra für die Einleitung. Wir haben ja schon angekündigt, dass wir regelmäßig Gäste einladen werden. Wir freuen uns sehr, dass heute der Peter Ulm sich die Zeit nimmt, mit uns zu plaudern. Hallo Peter. Und ja, ich würde sagen, ich denke, dass wahrscheinlich 90-95% des Marktes, 99% des Marktes dich gut kennen, aber wenn du vielleicht ein paar Themen zu dir selber sagst und vielleicht auch abschließend dann in der Einleitung, was dich im Moment so beschäftigt und herumtreibt.
Was dein Pain Point
gerade aktuell ist. Genau. Also ich freue mich aber erstmals wirklich sehr, dass ich mit euch diesen Podcast machen darf und glaube, ich brauche es euch nicht gesondert zu erklären, dass es genügend Pain im Moment gibt, der ist breit gefächert. Ich habe 1993 in der Immobilienbranche zum Arbeiten begonnen, habe in den ersten 7 Jahren die Immobilienfinanzierungsseite kennengelernt, dann die Immobilienentwicklungsseite, dann war ich eine Zeit lang im Investmentmanagement, um wieder auf die Entwicklerseite zurückzukommen. Und ich habe auch in diesen Jahren eigentlich viel Transformation erlebt. Ich habe die Transformation erlebt von Zeiten, wo die Immobilie ein Veranlagungsprodukt, etwas Wertbeständiges war, dass man nachhaltig Geld geparkt hat, hin zu einer Handelsware, sicherlich in den Jahren von 2010 bis 2022 ganz extrem. Und jetzt eigentlich, und das ist schon ein Teil des Pains, auf den ich gerne später noch zu sprechen komme, wieder die Rücktransformation zur langfristigen Investmentkategorie, die aber trotzdem die Immobilie immer noch interessant belässt. Und die Transformation war aber auch eine Transformation von Zeiten, wo die Bank fast 100% eines Investments finanziert hat, zu Zeiten mit 30%, 40%, 50% Eigenkapital wieder zurück. Und im Moment sind wir in einer Phase, wo nicht nur hohe Eigenkapitalerfordernisse sind, sondern auch generell eine sehr eingeschränkte Bereitschaft der Banken, in dem Fall vor allem Immobilienentwickler, zu unterstützen. Mhm. Und die Herausforderungen im Moment sind einfach eine mannigfaltige, und die reichen vom Kapitalabfluss im Immobilieninvestmentmarkt, ja, über gestiegene Baupreise, über eine grundsätzliche politische Einstellung, die immer noch der fälschlichen Annahme ist, dass die hohen Preise im Immobilienmarkt mit den wahnsinnigen Gewinnspannen der Immobilieninvestoren zu tun haben. Und eigentlich derzeit versuchen, über dirigistische Manöver, über Rückfall in alte sozial- und sozialistische und kommunistische Gedankenmuster den Markt zu beherrschen, anstatt dafür zu sorgen, wie kann ich Immobilieninvestoren wieder dazu motivieren, mehr zu bauen und das Angebot zu erhöhen. Mhm. Natürlich, und da will ich aber gar nicht zu sehr in Detail eingehen, machen uns natürlich behördliche Verfahren, die 2 Jahre dauern,
das Bauen ist nicht, leichter.
Nicht glücklich und nicht leichter. Und natürlich sind wir auch gerade in der Bau und in der Entwicklung mannigfaltigen Zielkonflikten ausgesetzt. Und das ist, und das meine ich jetzt nicht lustig, weil alle dann lachen drüber, das geht vom Ziesel über was darf ich abbrechen, was darf ich nicht, geht hin zu den Bäumen, geht hin zu Bauvorschriften. Jedes einzelnen Parameter hat eine Bedeutung, ich will nicht schlecht reden davon. Mhm. Aber es müsste auch, in dem Fall dann von der Politik vorgegeben oder von den Behörden vorgegeben, eine gewisse Zielpyramide geben, was will ich erreichen, ja, und wo will ich hinkommen. Und das betrifft jetzt auch in vielen Fällen die energetische Sanierung der Gebäude, diese Klimaneutralitäts- und Nachhaltigkeitsstrategien. wo aber dann gewisse Abteilungen eher dagegen arbeiten als dafür arbeiten. Und das ist ein nicht zu verachtender Pain, neben der Finanzierbarkeit, neben der Kapitalverfügbarkeit und neben einfach, wir leben in der dritten Jahr in einer Rezession.
Ja.
Und gerade erst vorgestern, glaube ich, wurde der aktuelle Bürovermarktungs- oder Vermietungsbericht fürs zweite Quartal veröffentlicht. Also wir sind auf einen absoluten Tiefstand an Neuvermietungen angekommen. Der Leerstand steigt nicht dramatisch, weil auch sehr wenig neues Angebot am Markt kommt. Aber man sieht einfach, dass Unternehmen zögerlich in der Entscheidung sind. Genauso wie Private nicht nur zögerlich sind, sondern die Grenzen ihrer Leistbarkeit anstoßen.
Mhm.
Weil, in dem Bogen haben wir nicht gespannt und dann haben wir, glaube ich, genügend Dinge erwähnen können, die natürlich auch von einem Baukostenniveau sind, dass also auch die Einstandskosten massiv erhöht.
Mhm. Aber um gleich bei den Baukosten einzuhaken, die sinken ja angeblich schon wieder. Weil die Baufirmen ja weniger zu tun haben. Jetzt müssen sie irgendwo natürlich auch wieder ihre Umsätze herkriegen, deswegen die Preise oder günstiger anbieten, sagt man.
Also ich, wenn ihr hier gegenüber seht ihr ein sehr modernes und auch durchaus attraktives Bürogebäude in Wien. Aber wir verhandeln gerade den GU-Vertrag.
Mhm.
Wir sind in einer Preiskategorie, die wir uns vorgenommen hatten,
mhm.
Aber wir sind immer noch deutlich, und deutlich rede ich von 70-80% über Werten, die es noch in den 2010er Jahren, auch in den späten 2010er Jahren noch gab, also
ja.
Als natürlich inflationsbereinigt,
ja.
Sind wir immer noch deutlich drüber. Und ja, natürlich wurden die ein oder anderen Materialkosten geringer, aber der Faktor Arbeit wurde teurer. Und zumindest für die großen Bauunternehmen, die auch sehr massiv in Infrastruktur und Tiefbau sind, sind keine schlechten Zeiten. Und wer sich zumindest der börsennotierten Unternehmen die Bilanzen ansieht, sieht, dass die durchaus ordentlich sind. Also ich sehe jetzt nicht die großen. Und ja, der kleine Baumeister im Land, der 3 Reihenhäuser im Jahr baut, der hat es richtig schwer im Moment.
Ja. Also ich würde dir da ganz voll zustimmen. Ich sage immer, flapsig, wann ist schon einmal was billiger geworden? Also das, glaube ich, ist einmal das eine. Und das zweite ist, du hast das jetzt kurz angesprochen, ich glaube, wie viel Prozent Lohnsteigerungen haben wir jetzt gehabt, die letzten 3 Jahre, 20%, you name it. Wir haben, ich weiß nicht, stimmt das Verhältnis noch, 2/3, 1/3, das kann man heutzutage nicht mehr so sagen, weil die Gebäude technischer werden. Also wir sind teilweise, glaube ich, schon so, dass es mehr als 1/3 Material und 2/3 Arbeit ist, aber wie Peter sagt, also die Steigerungen im Lohnbereich sind sehr hoch. Peter, ich hätte eine Frage, du engagierst dich ja sehr auch in einem Interessensverband, wo es um Immobilienentwickler geht. Könntest du für uns so vielleicht eure aktuellen 3 oder 5 Schwerpunktthemen, die ihr dort verfolgt?
Du triffst mich jetzt natürlich ein bisschen am falschen Fuß, weil wir in 5 Tagen als FÖPE, als Verein der österreichischen Projektentwickler, eine Pressekonferenz haben zu unseren großen Vorschlägen, wie Wohnbaupolitik und wie Wohnpolitik in Zukunft aussehen soll, um Wohnbau leistbar zu machen. Ich
mache das gerne.
Du bist ein bisschen schwer, diese Themen hier abzuschießen. Aber es geht natürlich vom Grunde auf schon in eine Richtung, dass wir international genügend Beispiele gesehen haben, dass staatliche Mietpreisregulierung nicht zu einer Verbesserung der Wohnsituation geführt hat. Von Berlin angefangen kann man der Welt herumschauen, dass der Eingriff der Politik in die Mietpreisgestaltung selten den gewünschten Effekt gebracht hat, sondern sehr viel geht, wie kann ich durch kluge Vorschriften Bauen verbilligen. In Deutschland gibt es diese Widmungs- oder Bauungskategorie mittlerweile, das experimentelle Bauen.
Mhm.
Ich halte das für eine gute Idee. Das Ganze hat natürlich immer ein ungelöstes Problem, insbesondere dann, wenn ich im Bauträgerbereich bin, wenn ich experimentell baue, das nicht durch die Bauordnung gedeckt ist. Wie sieht es dann später im Haftpflichtfall aus? Aber das sind sicher Dinge, die mit gutem Willen lösbar sind. Das ist etwas, wo ich glaube, dass die öffentliche Verwaltung hier in Zusammenarbeit mit uns Modelle entwickeln könnte, wie wir mal durch Vorschriften billiger werden. Genauso wie wir Verfahren kürzer halten, weil wir haben keine Nullzinsphasen mehr. Das heißt, jeden Monat, den wir länger auf eine Baugenehmigung warten, kostet Geld. Ich glaube auch, dass es durchaus eine Möglichkeit ist, sich laufend zu überlegen, ob die Fördersysteme, die jedes Land für sich generiert hat, gesetzlich geregelt hat, alle zielsicher und treffsicher bei der Bevölkerung ankommen. Aber es geht ganz wesentlich darum, wie kann ich motivieren, dass mehr gebaut wird und wie kann ich das Bauen leistbar machen im Zusammenwirken mit der Politik. Und was bewirkt das? Und es bleibe eher ein Bestand als eine Entwicklung. Aber was bewirkt es, wenn es Mietpreise reguliert werden? Und gleichzeitig wollen wir, dass das Stadtbild verschönert wird. Gleichzeitig wollen wir raus aus dem Gas.
Sanierung.
Gleichzeitig wollen wir energetisch sanieren. Ja, das ist gut. Aber irgendeiner wird die Rechnungen zahlen müssen. Und das brauche ich euch nicht erzählen, was die Renditen auf Zinshäuser in Wien sind. Die sind nicht so, dass du einen riesen Cashflow jedes Monat hast und sagst, ich weiß doch nicht, was ich mit dem Geld machen soll, da baue ich doch jetzt schnell ein paar Luftwärmepumpen am
Dach. Diesen Lagen bist du negativ.
Das ist zu finanzieren.
Ja.
Und diese Rechnungen muss irgendjemand zahlen.
Aber darf ich eine Frage dazu stellen? Warum werden dann von der Politik, wir wissen, dass jeder mit Hausverstand weiß, dass das so nicht funktionieren kann. Warum wird das von der Politik dann nicht verstanden? Oder warum werden von der Politik dann solche Hauruck-Aktionen wie solche Mietpreisdeckel oder Mietpreisbremsen oder manche sagen jetzt sogar Mietpreisstopp, warum werden dann solche Aktionen getroffen? Nur aus
Also die Politik steht vor Herausforderungen. Also das ist, ich will jetzt den Podcast nicht zu einem Politik-Bashing nutzen.
Nein, überhaupt
sondern
nicht.
Sondern die Politik steht natürlich an der Herausforderung, dass wir an der Grenzen der Leistbarkeit sind. Das ist so. Egal, ob ich heute mir das Eigentum nicht leisten kann, die Miete durch die Decke geht. Und ich glaube, der Schlüssel liegt wie immer in der Kooperation zwischen allen Parteien. Und ich habe ein wunderbares Beispiel dafür, wie die Stadt Wien im Jahr, was war das, glaube ich, 23, die Wiener Bauordnung novelliert hat. Hat die Stadt Wien gemeinsam mit Interessenvertretern, gemeinsam mit der FÖPE eine Enquete veranstaltet und wir haben an Tischen gemeinsam diskutiert, was ist gut, was ist nicht gut. Natürlich sind das nicht 100% unserer Wünsche deswegen gleich aufgenommen worden, aber es haben sich eigentlich beide Seiten wohlgefühlt. Wir haben besser verstanden, wo sieht die Verwaltung und die Grenzen des, was machbar sind. Und die Verwaltung hat besser verstanden, wo zwickt es uns und was kann man machen. Ich nehme jetzt ein ganz einfaches Beispiel in Wien heraus. Stellplätze. Die novellierte Wiener Bauordnung hat deutlich runtergesetzt in den Kerngebieten die Stellplatzvorschriften. Aus meiner Sicht noch zu wenig sportlich, da wäre noch mehr gegangen.
Ja.
Aber trotzdem, das ist und immer ein riesen Kostenfaktor, gerade im Wohnbau, dass ich da so wahnsinnig viele Stellplätze errichten muss, die aber keiner braucht. In Niederösterreich ist es noch viel schlimmer, da geht es ja noch überbordender. Und ich glaube, auch in der Preisfindung oder wie können wir Wohnbau leister machen, bedarf es mehr Kommunikation und ich orte im Moment eine gewisse, nennen wir es einmal Ablehnung oder eine eingeschränkte Dialogbereitschaft zwischen dem Markt und wir sind Teil des Immobilienmarktes und der Politik. Ich glaube, mit Kommunikation würden wir deutlich weiterkommen.
Ja. Na, vielen Dank, Peter. Ich glaube, um das toxische Umfeld, anders kann man es nicht bezeichnen, in der Wohnprojektentwicklung ein bisschen zu verlassen. Weil er da wirklich im Moment fast alles in jeder Fahrtrichtung Gegenwind ist. Kommen wir vielleicht zu Büroimmobilien. Da hätte ich eine Frage, wie du das siehst. Thema, du hast es angesprochen, es kommen weniger Projekte auf den Markt. Wir sehen, dass die Firmen die Büroplätze deutlich reduzieren. Es ist unserer Meinung nach ein irreversibler Prozess, also der nicht umkehrbar ist. Ich sage das auch aus einem eigenen Beispiel. Ich werde fast wöchentlich gefragt, naja, Alex, wo nimmst du jetzt ein Büro? Nimmst du ein Büro? Und ich brauche einfach kein Büro. Und wie meine oder unsere Frage ist auch, jetzt wechseln wir die Asset-Klasse zu Büro. Wie siehst du das? Herausforderungen? Du bist ja sehr prominent auch mit Projekten unterwegs. Deine Sichtweise dazu?
Also ja, natürlich, das Büro der Zukunft sieht anders aus, der Büroflächenbedarf sieht anders aus. Es gibt eine Menge Studien, ich sage jetzt von Morgan Stanley über Bloomberg und wie sie alle heißen, die davon ausgehen, dass schon tendenziell mehr wieder ins Büro zurückkommen, was aber nicht heißt, dass jemals noch 100% Besetzung im Büro haben wird, sondern wahrscheinlich, wenn du mit durchschnittlich 50% Besetzung übers Monat rechnest, kannst du das als Unternehmer planen. Also hier findet natürlich eine Flächenreduktion statt, das verbunden mit einer Rezession im Moment, wo jeder auf seine Kosten und Einsparungen schaut, führt zu einem Flächenrückgang. Der Büromarkt per se sehe ich im Moment als einen massiven Transformationsmarkt. Von alt, outdated zu modern, nachhaltig und günstigen Betriebskosten. Es ist definitiv nicht so, dass der Büromarkt per se, die Quadratmeter wachsen werden. Es findet eine Transformation statt. Es kommt natürlich spezifisch für Österreich natürlich noch dazu, dass wir in 2025 und sicherlich auch in 26, 27, 28 weitere Sparpakete der Regierung sehen werden. Natürlich, gerade in Wien war der Büromarkt immer auch stark von der Nachfrage der öffentlichen Mieter unterstützt. Der Moment, und dafür gibt es ein paar Beispiele, die ich aber jetzt nicht anführen werde, aber wo man sieht, dass auch die öffentliche Hand massiv auf der Bremse steht, bei neuer Mietung. Insgesamt herausfordernde Zeiten. Ich bin aber trotzdem der Überzeugung, dass ein gutes, modernes, am besten fossilfrei gekühltes und beheiztes Büro Bedeutung haben wird. Das, was man bedenken wird müssen, das Büro wird immer mehr zu einer Betreiberimmobilie werden. Weil Firmen einfach dir nicht sagen können, okay, ich nehme 3.000 Quadratmeter oder 5.000 oder 2.000 oder was auch immer, sondern die Unternehmen wissen einfach nicht, wie viele Leute da sind. Also ich glaube, und ich zeige noch einmal darüber, auch da hier denken, weil sonst wir müssen ja nicht bei, was haben wir da, ich glaube 7 Geschosse, wir müssen ja dann denken, dass 1 bis 2 Geschosse so wie eine Art Überlaufbecken sind. Aber weniger in der Form zu sagen, ich mache dort irgendein Shared Office für auch für dich, wenn du mal irgendwo drei Tage im Büro bist, dann sagst du, ich sag's meinen Mietern und so, pass auf, du mietest bei mir ein Stockwerk, aber du hast jederzeit da unten eine Möglichkeit, an Tagen, wo plötzlich 80% im Büro sind, da unten noch einmal dazu nehmen. Und ich glaube, dass du als Büroentwickler, als Büroeigentümer mehr denn noch überlegen musst, wie manage ich, betreibe meine Büromobilien, damit ich meinen Mietern mehr Flexibilität gebe. Das kostet aber etwas, was man auch sagt. Ja? Also, there's no free lunch in life, auch nicht für Büromieter. Und Büro, gerade in Wien, dem bekanntesten Büro-Tiefstpreismarkt Europas, werden die Büromieten raufgehen, weil wir es uns auch nicht mehr leisten können. Ja? Jetzt können wir die Grätsche dann gleich zum Kapitalmarkt machen. Ja. Wenn früher 20-fach oder 25-fache Jahresmiete im Investmentmarkt gezahlt wurde, jetzt wissen wir es gar nicht, weil es finden, also mit Ausnahme dieser Transaktion QVC vor ein paar Wochen, ja kaum ist es eine Transaktion statt. Also das Angebot wird weniger, die Büromiete wird, ähnlich wie im Wohnbereich, tendenziell raufgehen.
Aber wird nicht auch die Nachfrage weniger, insbesondere auch, ich meine, jetzt hast du gesagt, wir sind in einer Rezession das dritte Jahr. Ja, es geht uns wirtschaftlich nicht so gut oder auch den Büromietern wirtschaftlich nicht so gut, aber spielt dann die KI auch eine Rolle, dass wir einfach weniger Arbeitskräfte, weniger Arbeitsplätze, weniger Zeit im Büro verbringen werden, weniger Menschen im Büro brauchen?
Also keiner von uns hat darauf eine wirkliche Antwort. Ich habe nur eine persönliche Meinung und ich glaube, die KI wird massiv unsere Arbeitsformen ändern, natürlich. Ich glaube aber nicht, dass die KI jetzt plötzlich alle Menschen ersetzen wird, aber wir werden uns an andere Ausbildungen, an andere Leistungsbilder, an andere Arbeiten gewöhnen müssen. Absolut. Übrigens ganz interessant, dass ich vor nicht allzu langer Zeit an einem Podcast von David Brecht gehört, genau zu dem Thema. Naja, die Politik sagt, das ist alles kein Problem, weil es gibt so viel andere Nachfrage nach Jobs, also die KI wird das Beschäftigungsniveau nicht senken. Ja, es ist eh richtig, aber es werden andere Bedürfnisse entstehen und einer, der heute, ich weiß nicht, Architekt war, wird morgen wahrscheinlich nicht ein Altenheim leiten wollen oder können. Ja. Also wir sind in einer Transformation auch des Bildungssystems. Wofür bilde ich in zukünftig die Leute einfach aus?
Absolut.
Und natürlich ist, also ich hab für mich vor kurzem das Experiment gemacht und habe auf der Autofahrt von Wien nach St. Pölten eine ganze Präsentation gemacht von einem Vortritt, den ich in der Woche drauf zu halten hatte.
Ja.
Und ich habe mich wunderbar mit der KI unterhalten. Also dreimal musste ich stehen bleiben am Parkplatz und einmal kurz mal wieder anschauen, ob mir das Design gefällt.
Ja.
Aber im Endeffekt etwas, wo früher vielleicht zwei Mitarbeiter einen Tag dran gearbeitet haben, hat eine Autofahrt von Wien nach St. Pölten erreicht. Natürlich ändert das viel. Und im Moment, glaube ich, ist es eher noch Rezession und natürlich damit eingeschränkten Entscheidungswillen von Unternehmern, sich zu verändern. Weil da taucht man noch ein bisschen durch.
Ja.
Peter, du hast das schon kurz angesprochen, das Thema wollen wir mit dir natürlich unbedingt auch streifen. Thema Kapitalmarktumfeld, Finanzierungen. Natürlich werden wir jetzt wieder nicht über einzelne Banken und über konkrete Projektschwierigkeiten sprechen, aber vielleicht auch da so ein paar Dinge hast du schon angesprochen. Wo siehst du da vor allem gegenüber jetzt dem Markt 2020 vielleicht, um zurückzuspringen, die großen Herausforderungen und Unterschiede aktuell?
Also zwei ganz einfache Dinge. Das eine ist, wenn ich am Fremdkapital, am Senior-Lending-Bereich bin, vollkommen andere Kapitalerfordernisse. Also wenn du überhaupt eine Bank findest, die eine Projektentwicklung finanziert, reden wir derzeit von 30-40% Eigenkapital.
Mhm.
Für etwas, was bei 2020 vielleicht von
80-20 war, oder?
10-15% irgendwas gesprochen
war.
Plus, dass einfach viele Banken sagen, Cashflow, Cash-Producing Assets können wir finanzieren, Development finanzieren wir ganz einfach nicht.
Ja.
Also das jeder, der glaube ich, heuer, da war das voriges Jahr in Stegersbach, ich glaube, heuer war es auch wieder, gab es so ein Bankenpodium in Stegersbach und die haben ganz klar gesagt, Development und vor allem auch, ist derzeit für uns schwer bis gar nicht finanzierbar. Das ist einmal eine Herausforderung, es ist massiv kapitalintensiver geworden, massiv equity-intensiver geworden. Zweite Sache ist klar, institutionelles Kapital, das uns in vielen Fällen ja Eigenkapital ersetzt hat, über Forward-Deals, über Ratenzahlungen, wie auch immer, hat post 22 den Immobilienmarkt verlassen. Man sieht es ja im Endeffekt, wer sind die Verkäufer derzeit am Markt? Das sind sehr stark die großen institutionellen Investoren, die keinen Kapitalzufluss im Moment haben, die Liquiditätsbedarf haben, weil sie über Kapitalabfluss haben. Also wir haben gerade gestern, glaube ich, in Immoflash Schlagzeilen gelesen, dass die erste Immobilien-AG ein Objekt, ich glaube, in Linz verkauft hat. Die sind am Verkäufer und nicht am Käufermarkt im Moment. Macht es auch nicht spannend für uns, nämlich auch in unserem Bestand Immobilien und für euch. Ich möchte mit euch nicht jobtaschen, aber wie bewerte ich im Moment? Früher habe ich gesagt, na gut, ich schaue mir 5 Referenztransaktionen an und da leite ich etwas ab.
Ja.
Welche Referenztransaktionen nehmen wir her? Wir nehmen also einen Relationswert 3-Jahres-Euro-Swap zu Runditen und uns da Kurven aufbauen.
Ja.
Die waren aber auch nicht ganz repräsentativ, also die letzten Jahre immer enger zusammengegangen sind. Also wir sind in einer Phase, wo sich der gesamte Immobilieninvestmentmarkt, und das ist für mich übrigens eher spannend, ist ja nicht der Immobilienmarkt der große Pain. Bei der Nachfrage nach Wohnraum,
richtig,
auch die Nachfrage nach Logistikräumen, die Nachfrage nach Büro ist prinzipiell da. Aber der Immobilien im Kapitalmarkt, der ist in einer Transformationsphase. Und es ist wahnsinnig schwer zu sagen, wie lange wird die dauern? Weil es müssen im Endeffekt drei Dinge passieren. Das eine, was passieren muss, dass das Projekt vor allem den Development-Markt, den Bauträgermarkt, dass die Grundstückspreise sich an ein Niveau einpendeln, wo man eine gesamtwirtschaftliche Betrachtung sagt, da kann man etwas errichten. Da sind wir noch nicht. Nein. Da sind wir definitiv noch nicht. Das wird, schwer zu sagen, aber 12 bis 24 Monate noch dauern. Das zweite Thema ist natürlich, dass ganz generell die noch Kaufenden, und das sind jetzt weniger die Pensionskassen, sondern eher so Opportunity Investors, derzeit alle noch sagen, wir warten noch auf die großen Schnäppchen. Ja. Da wird noch so viel Billiges am Markt kommen, warum soll man etwas zu einem, ich nenne es einmal, vernünftigen Marktpreis kaufen, wenn noch Schnäppchen kommen. Bis jetzt sind sie nicht gekommen und ich bezweifle auch, dass sie jemals kommen werden, weil alle ein Interesse haben, eigentlich die Transformation mitzugehen und nicht radikal in den Markt einzugehen. Ob das gut oder schlecht ist, ist ein anderes Thema, aber ich orte es einfach im Moment so. Aber dieses Gedankengut muss mal weg sein und das kommt zu meinem dritten Punkt. Der Investor in Immobilien muss lernen, wenn ich heute eine Immobilie kaufe, ich kaufe sie zur langfristigen Kapitalerhaltung, zur Absicherung der Geldinwertung für eine vernünftige Kapitalrendite. So wie ein Anleihekauf oder sonst etwas, wo ich langfristig mein Geld parke. Und nicht im Gedanken, wenn ich es heute um x kaufe, kann ich es morgen um x plus 10 problemlos wieder weiterverkaufen. Das wird auch, glaube ich, den Development-Markt betreffen, dass wir einfach zukünftig nach der Transformationsphase develop, du nennst mal, partial geholt haben werden. Mhm. Dann werden fertig bauen, Immobilien vermieten, bewirtschaften, zeigen, dass sie funktionieren und noch, keine Ahnung, ein Jahr, drei Jahr, vier, nehme ich, sagen wir, und jetzt ist Zeit, vielleicht noch zwei Trainingssprünge mitnehmen. Ja. Jetzt könnte es ein langfristiger Anleger kommen. Ich sehe nicht, dass wir wieder in Zeiten zurückkommen, wo wir mit Baugenehmigung und auf Basis eines guten Excel-Sheets Dinge verkaufen. Es wird auch notwendig sein, dass wir auf allen Ebenen, das ist jetzt die Kooperation zwischen Baufirma und Immobilienmensch, zwischen Behörde und Immobilisten, zwischen Facility Manager, Dienstleister, dass wir viel stärker kooperativ arbeiten. Ja? Also die Zeiten, wo wir uns gegenübergesessen sind und ich nenne es wirklich überspitzt, jeder versucht hat, wie er den anderen über den Tisch ziehen kann, die sind durch.
Ja. Ja, vielen Dank, Peter. Jetzt haben wir Assetklassen gestreift, Herausforderungen, zum Schluss noch das Kapitalmarktumfeld.
Zum Kapitalmarktumfeld noch was. Was ist mit den Mezzanin-Kapitalgeber? Gibt es die noch?
Also, gute Frage. Also, zu Teilen lecken die Mezzanin-Kapitalgeber Wunden aus der Vergangenheit und sind beschäftigt, ihre Bestände zu restrukturieren. Ja, es gibt sie. Das Problem ist nur, dass es fast nicht leistbar ist. Ein Mezzanin-Kapital, oder man muss aus der Brille des Mezzanin-Kapitalgebers sehen, die Verzinsungen zwischen 8% und 12% für Mezzanin-Kapital waren ja nicht nur, weil sich der Verleiher von Mezzanin-Kapital die Taschen zu voll stecken wollte, sondern auch deswegen, weil Mezzanin-Kapital Hochrisikokapital ist. Ja. Und damit natürlich auch mit Ausfällen rechnen musst, um damit wieder auf eine vernünftige Gesamtverzinsung zu kommen. Und eigentlich kein Development derzeit gibt eine Eigenkapital ersetzende Finanzierung von 8 bis 12% her. Nein, ich sehe den Markt derzeit auch in einer Wartephase. Und auch hier den Shift zurück wieder von Hybridmodellen, von Eigenkapital ersetzenden Dingen zu echten, harten Eigenkapital. Das verlangsamt den Markt. Ja. Kapital und Geld war jetzt über 10 oder 12 Jahre definitiv nicht der limitierende Faktor der Immobilienwirtschaft. Und jetzt ist es wieder. Und jetzt ein Punkt, den ich noch gerne in der Transformation erwähnen möchte. Ja. Wir sehen ja leider, und mir tut jeder persönlich leid, dass viele den Markt verlassen mussten. Und es wird hin ein massiver Shift zur Professionalität kommen, in allen Bereichen. Muss man ganz ehrlich soweit sein, es gab Jahre, wo jeder gesagt hat, 5% Baukostenüberschreitung, ja, ist schon anstrengend, aber hat es auch mit Bauern schnell fertig, weil die Preis, die Kapitalwertsteigerung am Ende holt das sowieso auf. Die Zeiten sind vorbei, ich muss professionell planen, ich muss professionell bauen, ich muss meine Kosten im Griff haben, ich muss meine Nutzer kennen, also die Professionalität wird steigen.
Ja.
Es ist auch die Ausbildung schon massiv gestiegen, ist etwas, was ich in unserer Föber Next wirklich toll beobachte, es kommt so viel hochqualifizierter, hochgebildeter Nachwuchs in die Branche und die Branche wird kleiner, aber professioneller werden.
Sehr gut. Ja, vielen Dank, Peter. War äußerst spannend und kurzweilig.
Für mich auch.
Vielen Dank von meiner Seite. Möchtest du noch kurz irgendwas zum Abschluss sagen? Oder?
Na, ich wünsche uns allen, ich glaube jedem hier am Tisch und jedem Zuhörer, dass wir spätestens in 2027 hier sitzen werden und einen Podcast machen über den Pain der Vergangenheit.
Perfekt. Genau, die 48. Folge, freuen wir uns schon. In dem Sinne, Peter, vielen Dank.
Also denk, dass du mir zur 48. wieder einlädst, bitte.
Na, zur 50.
Auch gerne.
Vielen Dank, Peter.
Danke, Peter.
Super.